und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene und am anderen Mikrofon begrüße ich meinen Papa. Hallo Papa.
Ja, hallo Charlene. Ja, mein Name ist Carsten Müller. Ich bin seit über 30 Jahren Finanzjournalist und hier jede Woche mit meiner Tochter im Gespräch über die Geschehnisse an den Kapitalmärkten. Vor allen Dingen natürlich geht es bei uns hier immer regelmäßig um bestimmte Grundlagen.
Genau. In den letzten Folgen haben wir uns ja eher um grundsätzlichere Entscheidungen ausgetauscht, wie zum Beispiel, ob man in einen ETF-Sparplan oder zum Beispiel in Einzeltitel investieren sollte, was langfristiger Vermögensaufbau ist und was das ganze Thema rund um Geduld und Struktur damit zu tun hat. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und werden ein kleines bisschen konkreter. Denn egal, ob man sich für nun ein ETF oder eben eine Aktie interessiert, am Ende steht man ja immer wieder vor derselben Frage, nämlich woran erkenne ich eigentlich, ob ein Investment wirtschaftlich solide ist? Begriffe wie Fundamentalanalyse, Kennzahlen oder Bewertung schrecken ja viele von uns meistens erstmal ein bisschen ab. Dabei braucht man ja gar kein Analystenwissen, sondern eher eine Art Kompass oder ein Handbuch, was man eben an der Hand hat, um durch den ganzen Dschungel zu finden. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Also welche Kennzahlen helfen wirklich und worauf sollte man bei Aktien achten und worauf bei ETFs? Ja, ich würde sagen, lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Warum lohnt es sich denn überhaupt, sich mit Fundamentaldaten zu beschäftigen, gerade auch was das langfristige Anlegen betrifft?
Ja, also es ist ja letzten Endes so, die Fundamentalanalyse schaut ja darauf, wie ist bei einem Unternehmen, das Aktien ausgegeben hat, das Geschäftsmodell, was verdient es, was setzt es um, wie sind die Perspektiven. Das wirklich mal ganz, ganz grob zusammengeschnitten. Und die Fundamentalanalyse soll für mich als Anleger eine Information und eine Einschätzung bringen können, ob denn dieses Unternehmen und damit auch dessen Aktie auch in 1, 2, 10 Jahren noch ein gutes Investment sein könnte.
Okay, das heißt, Fundamentalanalyse soll im ersten Schritt dabei helfen zu verstehen, was kauft man da und ja, in welchem Umfang kauft man es vielleicht, ne? Also was sagen die Kennzahlen dazu, oder?
Genau. Also es geht wirklich bei dieser Art von Analyse geht es darum, wirklich die Substanz eines Unternehmens sich anzuschauen, ob alles stimmig ist, ob das wirklich ein solides Geschäft ist oder vielleicht, es muss ja nicht immer ein solides Geschäft sein, weil man ist ja auch vielleicht ein bisschen spekulativer unterwegs und wettet auf zukünftige Entwicklungen. Aber dass man sich einen Datenkranz schafft, auf dessen Basis man am Ende entscheiden kann, ja, ich investiere in die Aktie, ohne gleich am nächsten Tag wieder rauszufliegen, weil sich irgendwas wieder verändert hat, sondern es geht wirklich darum, mal ein bisschen auch in die Zukunft zu schauen, also von dem Ist-Zustand zu gucken, wo geht's letzten Endes hin. Und es ist natürlich auch immer wichtig, gerade eben, wenn man langfristigere Vermögensstrategie fährt, dass man einfach die Erwartungen, die es ja zu diesem Unternehmen im Markt gibt, von anderen Marktteilnehmern, von Analysten, dass man das vielleicht auch für sich selber besser einordnen kann, weil man eben mit ganz klaren Zahlen, die ja eigentlich alle verfügbar sind heutzutage, eben mit diesen Zahlen umgehen kann und sich daraus entsprechend Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das ist ja auch vor allen Dingen deswegen wichtig, jetzt vielleicht nicht für den Privatinvestor jetzt vordergründig wichtig, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich auch so, wenn man eine langfristige Strategie hat und dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren mal wieder auf einen bestimmten Wert ein bisschen genauer schaut, weil man einfach sagt, okay, ich habe eine langfristige Strategie und ich schaue jetzt nicht jeden Tag drauf, sondern lasse das einfach mal laufen, dass man einfach so ein bisschen back to the roots hat und sagen kann, okay, ich habe damals mir das Fundamental angeguckt, das hatte den Ausgangspunkt eben dann für meine Kaufentscheidung gegeben. Wie stehe ich denn heute da oder wie steht das Unternehmen heute da? Sind alle meine Schlussfolgerungen richtig gewesen? Ist es sogar besser gewesen oder vielleicht auch schlechter? Sollte ich es vielleicht besser in einem Depot austauschen?
Jetzt wollen wir uns ja heute hauptsächlich das ganze Thema Fundamentalanalyse anschauen. Aber der Vollständigkeit halber, es gibt ja noch eine weitere Analysetechnik, ne? Und zwar die Chartanalyse. Wie stehst du denn zu dem Thema und wo differenziert sich das beides denn?
Ja, also es gibt ja an der Börse tatsächlich diese zwei Lager, Fundamentalanalyse und Chartanalyse. die sehr gerne so ein bisschen gegensätzlich gespielt werden, ist natürlich vollkommener Quatsch. Das ist eigentlich Schattenboxen, denn beide greifen ja mehr oder weniger ineinander. Um vielleicht mal das Grundkonzept der Chartanalyse ganz knapp zu umreißen. Bei der Chartanalyse geht der Analyst, also der Chartanalyst, davon aus, dass alle verfügbaren Nachrichten und Informationen zu einem Unternehmen schon im Kurs drin sind. Das ist eine sehr idealistische Vorstellung eigentlich, weil es der Realität eigentlich nicht so entspricht und es kann sich ja immer wieder verändern. Ich sehe Chartanalyse deshalb für einen komplementären Ansatz, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das Unternehmen XY, schau mir an, für meine längerfristige Anlagehorizont ist das Geschäftsmodell okay, wie sehen die Zahlen aus, wie sehen die Perspektiven aus? Und wenn ich dann an diesem Punkt komme und sage, okay, kaufe ich jetzt sofort oder vielleicht erst in einer Woche, sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen beobachten. Das ist dann sozusagen die Stunde der Chartanalyse, weil dann kann man tatsächlich im Chart ja sehen, wie der Markt gerade die Aktie sieht. Und mitunter liegt der Markt komplett falsch, aber häufig liegt er auch sehr richtig. Und deswegen ist die Fundamentalanalyse quasi die Basis und die Chartanalyse liefert dann das Timing.
Lass uns an dieser Stelle doch einmal in die Analyse von Einzelaktien einsteigen. Wenn man sich eine einzelne Aktie und ein Unternehmen anschaut, welche Kennzahlen sollte man denn sich da konkreter vornehmen, ohne sich jetzt vielleicht direkt in eine Bilanz vertiefen zu müssen?
Ja, also es ist ja so, jedes börsennotierte Unternehmen hat ja entsprechende Transparenz- und Veröffentlichungspflichten und du hast schon gesagt, also aber kein Anleger wird tatsächlich einen Jahresabschluss mit Bilanz etc. pp. Sich von A bis B, von Seite 1 bis Seite 300 durchlesen. Deswegen haben sich einige Ansatzpunkte heutzutage etabliert, die schon ganz, ganz viel aussagen können darüber, was ein Unternehmen darstellt und was es vielleicht in der Zukunft leisten kann. Der erste Komplex umfasst das Thema Umsatz bzw. Wachstum. Und da ist es natürlich für einen Anleger ganz wichtig, jetzt keine Momentaufnahme zu haben, sondern sich in dieser Hinsicht bei der Fundamentalanalyse gleich mehrere Quartale, besser sogar mehrere Jahre, anzuschauen. Dadurch, dass man mehrere Quartale oder Berichtsperioden sich anschaut, kann man schon mal ableiten, wie konstant ist dann eigentlich das Geschäft. Ne? Also wir haben ja viele Firmen, die bringen halt ein relativ solides Wachstum jedes Jahr oder jedes Quartal in ähnlichen Größenordnung. Dann gibt es aber auch Firmen, die mal in dem einen Quartal 100% Umsatzzuwachs haben, in dem anderen Quartal Umsätze vielleicht sogar verlieren. Und da kann man als Anleger schon mal eine ganz wichtige Information rausziehen, ist das ein stetiges Geschäftsmodell oder eher ein deutlich zyklischeres. Ne? Und bei zyklischen Geschäftsmodellen muss man natürlich dann auch immer wieder sagen, okay, das schlagen wir dann den Bogen, wann steige ich denn da tatsächlich ein und was muss ich rechnen oder womit muss ich rechnen, wenn halt diese Zyklik wieder im Markt sichtbar wird. Der zweite große Komplex, den man natürlich als Investor sich anschauen muss, ist der ganze Bereich Gewinn und Margen. Also wie profitabel ist eigentlich ein Unternehmen? Im besten Fall haben wir stabile Margen oder sogar steigende Margen. Also das heißt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Profitabilität gemessen am Umsatz sukzessive zu erhöhen. Wir haben hier verschiedene Branchen, wo es so Durchschnittsmargen gibt. Also Software zum Beispiel hat regelmäßig eine sehr hohe Marge. Das kann über 20% und noch mehr liegen, weil Software halt in der Regel zwar hohe Anlaufkosten bei der Programmierung hat, aber dann nicht so viel Kapitaleinsatz, wenn es dann darum geht, das dann zu verkaufen. Es ist dann letzten Endes ist es da und jeder, der eine Lizenz oder ein Abo für eine Software zusätzlich abschließt, da muss das Unternehmen letzten Endes keine weiteren Leistungen tatsächlich erbringen, sondern das steigert dann am Ende die Profitabilität. Andere Bereiche, wie zum Beispiel Konsum oder auch Industrie, haben tendenziell eben deutlich geringere Marge. Und da ist es dann halt auch immer wichtig, dass man sich die entsprechenden Peer Groups, also die Vergleichsgruppen innerhalb einer Branche, eines Sektors eben anschaut.
Mhm.
Dann haben wir zusätzlich einen ganzen Strauß von Kennzahlen, die uns schon ganz, ganz viel Arbeit abnehmen.
Die das Ganze quasi schon analysiert haben einmal.
Genau, genau. Wir hatten, als wir hier unseren Podcast angefangen haben, haben wir ja mal auch diese ganzen Abkürzungen wie KEV, KBV etc. mal erklärt. Vielleicht guckt ihr dann auch mal ins Archiv. Aber trotzdem hier an dieser Stelle nochmal sozusagen ein kleines Update. Also eine der wichtigsten Kennzahlen an der Börse ist halt das KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was eine sehr zwar Holzschnittsartige Einschätzung, aber doch sehr solide Einschätzung geben kann, wie teuer eine Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinn ist. Ne? Wir haben beim KGV haben wir eigentlich so den ganz grundsätzlichen Ansatz, je geringer, desto besser.
Mhm.
Aber das hilft nicht immer weiter. Das haben wir ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gesehen, vor allen Dingen im Technologiesektor, wo viele Aktien sehr hohe KGVs haben.
Mhm.
Und da ist es dann halt wichtig, zwei weitere Aspekte mit hineinzunehmen. Aspekt 1 ist, ein hohes KGV kann auch gerechtfertigt und mitunter sogar als billig gelten, wenn das Unternehmen in der Lage ist, eben überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten auch in der Profitabilität zu bekommen. Also nehmen wir mal an, wir haben ein KGV von 50. Das klingt erstmal total hoch, wenn man mal sieht, so ein Markt-KGV liegt so um die 13, 14, 15 bis 20. Aber wenn dieses Unternehmen es schafft, von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr seinen Gewinn zu verdoppeln, mhm, sind das ein KGV von 50 eigentlich billig.
Mhm. Das heißt, eine Aktie muss nicht zwingend billig sein, damit sie langfristig ein gutes Investment ist.
Also richtig.
Ja, okay.
Genau. Und da ist es ja auch, und beim KGV ist es auch wichtig, dass man das nicht immer so isoliert sieht, sondern wirklich im Verhältnis zu anderen, bestenfalls zur Peer Group, also zu Unternehmen, die im Prinzip das Gleiche machen, oder eben zum Gesamtmarkt. So, wir haben jetzt, wie gesagt, Umsatz, Wachstum, Gewinn, Margen, KGV-Bewertung. Ein Aspekt, der aus meiner Sicht immer wieder vernachlässigt wird, aber dennoch sehr wichtig ist, ist das Thema Cashflow, also das, was durch das Geschäft tatsächlich dann am Ende reinkommt. Da gibt es auch schöne Verhältniszahlen. Aber wichtig ist halt beim Cashflow, dass man sich anschaut, kann ein Unternehmen eben aus seinem tatsächlichen Geschäft Geld generieren,
mhm,
das dann quasi zur Verfügung steht, um wieder in das Geschäft zu investieren, durch Investitionen zum Beispiel. Mhm. Oder andererseits, wenn man keine sinnvollen Investitionen hat, aber man hat einen guten Cashflow, dann nutzen viele Unternehmen die Gelegenheit, entweder über Dividenden den eigenen Unternehmenserfolg an die Aktionäre wieder zurückzugeben oder Aktien am Markt zurückzukaufen, was natürlich auch mehr oder weniger so eine Art indirekte Dividende sein soll.
Mhm.
Ja, und ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ja in vielen Asset-Klassen unterwegs und deswegen eine Verhältniszahl, eine Ratio, auf die ich persönlich auch immer gerne schaue, das ist die Verschuldung, also in dem Fall die Nettoverschuldung zum operativen Gewinn auf Basis des EBITDA, also des Vorsteuergewinns vor Abschreibungen und Zuschreibungen. Und das ist letzten Endes immer so ein Ausfluss, wie solide ist denn das Unternehmen finanziert, wie viel Spielraum kann es haben.
Mhm.
Das heißt, wenn es eine hohe Verschuldung hat, sind natürlich die Spielräume deutlich kleiner, weil erstens kriegt man vielleicht keine neuen Kredite. Zweitens hat man große, hohe Finanzierungskosten, weil man eben die Kredite, die schon vorhanden sind, bedienen muss. Und wenn man halt relativ wenig Geld operativ verdient, dann ist das halt immer so ein, ein Tanz auf dem Drahtseil, das muss ich so sagen. Ja. Also deswegen, das ist halt für mich so eine Kennzahl, die ich mir auch immer angucke, wobei man als Richtwert eigentlich sagen kann, so unter 2 ist überhaupt kein Problem, so ab 3, da sollte man dann, also das Verhältnis, also die Verhältniszahl ab 3, da sollte man dann schon immer mal ein bisschen genauer hinschauen.
Hm. Du persönlich bist ja jetzt schon wirklich sehr lange im Börsengame. Wo nimmt man denn diese ganzen Kennzahlen her? Also wenn ich jetzt einmal, google ich einfach nach dem Unternehmen und sage hier, keine Ahnung, Nvidia, gib mir mal bitte die Kennzahlen dafür. Oder gibt es da irgendwelche Seiten, wo du sehr gerne recherchierst? Vielleicht hast du da ja so einen Typ.
Ja, wir leben ja mit Bezug auf die Möglichkeiten, die heutzutage Investoren haben, wirklich in der besten aller Welten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, musste man wirklich sich alles aus irgendwelchen Geschäftsberichten zusammenklauben.
Und das ohne KI.
Und das ohne KI. Bestimmte Börsenzeitungen, also die Börsenzeitung.
So richtig physikalische Zeitungen,
genau,
ja.
Hat man sich angeguckt. Heutzutage ist das natürlich alles kein Problem. Ich will jetzt hier gar keine Seiten so herausstellen. Es gibt halt sehr viele Börsenportale, die halt auch diese Kennzahlen inzwischen liefern. Mhm. Das ist eigentlich so die einfachste Möglichkeit. Es gibt noch Anbieter, wo man dann für einen relativ schmalen Taler noch ein bisschen in Deep gehen kann. Dann gibt es natürlich die professionellen Anbieter wie Bloomberg, Factset, Reuters etc.
Ja, okay, das ist ja
für die dann, das ist dann eher für die Professionellen, die natürlich das alles noch besser aufbereiten, noch detaillierter haben. Aber ich sag mal so, für einen normalen Privatanleger, der halt sich diesen Datenkranz, wie wir ihn ja jetzt gerade schon vorgestellt haben, nimmt, da finden sich halt vor allen Dingen auf den normalen Börsenportalen wie Finanzen.net und Vista, Wall Street Online und wie sie alle heißen, die entsprechenden Informationen.
Hm. Würdest du sagen, wenn Umsatz, Cashflow und Verschuldung gut zusammenpassen, dass das schon die halbe Miete ist?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, es ist, ich würde nie die Profitabilität ausklammern. Mhm. Ich persönlich gewichte die Margen eigentlich sehr, sehr hoch in meiner persönlichen Analyse, weil es einfach immer so ein Ausweis dessen ist, wie man, wie ein Unternehmen seine Kosten im Griff hat. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass man gut beim Verkaufen ist, also einen hohen Umsatz generieren kann, sondern wichtig, und da sind dann für mich eigentlich immer so diese beiden Marge und Cashflow eigentlich die beiden Determinanten, wo ich immer sage, das sind eigentlich die mir wirklich zeigen, was am Ende des Tages unterm Strich übrig bleibt. Ja, mhm. Weil danach richtet sich dann letzten Endes, kann man investieren als Unternehmen, also kann das Unternehmen weiter investieren, kann es vielleicht Dividenden zahlen, kann es Aktienrückkäufe tätigen, kann es eine Kriegskasse aufbauen, um Übernahmen perspektivisch zu übernehmen. Das sind eigentlich so dann meine Favoriten.
Hm, okay. Wenn wir mal in das Thema ETFs bzw. ETF-Sparpläne reingehen, könnte man ja ganz schnell in den Gedanken verfallen, dass man ja eigentlich den ganzen Markt in einer bestimmten Branche mit einem ETF kauft und dass da vielleicht gar keine Kennzahlen eine Rolle spielen. Ist das denn so einfach oder wo sollte man bei einem ETF dann fundamental drauf achten?
Ja, also ETFs sind ja deswegen charmant, weil letzten Endes in der Auswahl ja schon viel vorweggenommen wurde, eben durch die Profis, die dann diese ETFs dann lanciert haben. Aber das sollte eigentlich ein Investor nicht davon entbinden, dass man sich halt so ein ETF ein bisschen genauer anschaut, weil es geht ja letzten Endes immer um unser Geld. Mhm. Oder wenn ich jetzt mal euch da draußen anschwenge, um euer Geld. Und deswegen solltet ihr euch das jetzt nicht einfach immer so präsentieren lassen und abnicken und dann ein paar Gramm sagen, sondern eigentlich immer wieder selber auch drauf gucken.
Ja.
Und da gibt es natürlich schon ein paar Aspekte, auf die man schauen sollte. Und die wichtigste ist ja letzten Endes, was steckt denn in so einem ETF überhaupt drin? Die Fondsanbieter sind ja angehalten, entsprechende Transparenz herzustellen. Es gibt entsprechende Dokumentationen, die gemacht werden müssen, wo dann zumindest zum Beispiel die Top-10-Positionen
drinstehen. Okay, ja.
Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, wenn man ein ETF auswählt oder mehrere ETFs auswählen will, wenn man sich ein ETF-Depot zusammenstellen will, sage ich, das ist der allererste Schritt, sich die ETFs nebeneinander legen und gucken, was sind denn da die Top-Positionen.
Und ob es vielleicht Überschneidungen gibt,
ja,
ne?
Ich brauche nicht 5 oder 10 ETFs, wo auf den ersten 3 Positionen Nvidia, keine Ahnung, Taiwan Semiconductor und Micron alle 3 sind. Ne? Da brauche ich keine 5 gleichen ETFs. Also der Idealzustand ist halt, wenn ich mir sowas zusammenstelle, sollten die ETFs immer irgendwelche unterschiedlichen Aspekte haben. Und natürlich ist es auch wichtig zu gucken, wie breit sind denn die tatsächlich gestreut. Mhm. Ne?
Ich meine, wie viele Positionen insgesamt mit drin?
Ich meine, wenn ich ein ETF habe, wo der 10 Werte hat, wovon die ersten 5 eine Gewichtung von 60% haben, das ist kann man machen, wenn man sich das Risiko bewusst ist. Aber ich glaube, die meisten würden sich dann wahrscheinlich was reinholen ins Depot, was sie eigentlich gar nicht haben wollen. Deswegen immer gucken, möglichst breit aufgestellt. Es müssen keine 100 Werte sein. Bei manchen Themen-ETFs kriegt man gar keine 100 zusammen. Aber es sollte schon wirklich eine gute Streuung da sein. Und wenn man halt ein spezielles Thema spielen möchte, dann sollte man auch raufgucken, ob es denn tatsächlich die Werte sind, die dieses Thema spielen. Also ich habe auch schon ETFs gesehen. Ich kann mich jetzt nicht ganz konkret mehr daran erinnern, welche Werte drin waren, aber da hatte die Hälfte der Werte eigentlich mit dem Kernthema gar nichts zu tun, sondern die waren dann halt sozusagen Füllmaterial. Also das sollte man sich ganz, ganz zum Anfang angucken. Man sollte sich auch angucken, dass eben diese Top-10-Positionen nicht zu hohes Gewicht haben. Es sei denn, man sagt, okay, dieses Risiko gehe ich ein. Aber es ist halt so, wenn es hohes Gewicht ist, dann haben natürlich mögliche Ausreißer bei den einzelnen Aktien natürlich auch überdurchschnittliche Folgen dann für den Kurs des ETFs. Kennziffer, die man sich auf jeden Fall immer anschauen sollte, ist die sogenannte Gesamtkostenquote. Das ist das, was das Management einem quasi pro Jahr in Rechnung stellt, damit man, dass sie halt diesen ETF verwalten. Da sind auch Marketingkosten drin und so weiter und so fort. Aber es ist halt in der Regel halt so eine Gesamtsumme und das variiert von, ich sag mal so, es gibt ETFs, die kosten 0% im Jahr. Es gibt auch welche, die kosten 1%. Ich würde mal sagen, ein guter ETF, der relativ stark sich an einem Index orientiert, also ein ganz klassischer passiver Index-ETF, da sind meistens so die Gesamtkostenquoten zwischen 0,1 und bis 0,3, vielleicht 0,4% pro Jahr.
Wo kann ich denn diese Kosten einsehen? Wenn ich jetzt mal so an meinen Broker denke, dann weiß ich, wenn ich da eine Order platziere, dass da gar nicht die Kosten von einem ETF angezeigt werden.
Das ist richtig. Auch hier helfen in dem Sinne auch frei verfügbare Informationen. Sind, wie gesagt, die entsprechenden Börsenplattformen weisen sowas in der Regel aus. Es gibt auch ganz spezialisierte Plattformen, die sich halt mit ETFs beschäftigen, wo das abzulesen ist. Und natürlich die Fondsgesellschaften selber sind natürlich auch verpflichtet, das halt entsprechend auszuweisen.
Ja.
Vielleicht ganz abschließend noch Ein Aspekt, den man sich bei ETFs immer wieder vor Augen führen sollte, was ist denn das überhaupt für ein Modell eines ETFs? Also ist er ausschüttend? Also werden da zum Beispiel Dividenden, die von den Unternehmen gezahlt werden, dann an die Anteilseigner weitergereicht? Oder werden diese Dividenden wieder im Fonds angelegt? Dann ist er ein sogenannter thesaurierender Fonds. Beide Modelle haben ihre Berechtigung. Es kommt halt immer darauf an, was man so als persönliche Strategie fährt. Also ich persönlich sage, es gibt viele ETFs, die sollte man wirklich thesaurierend lassen, weil man dann diesen Zinseszinseffekt auch hat, die dann in der Regel dann auch höhere Kursgewinne bringt. Wenn man selber aus einem ETF-Depot so eine gewisse Entnahmesituation schaffen will, dass man
Passive Einkommen
genau das
quasi.
passive Einkommen, ja, danke, dann sind natürlich ausschüttende ETFs die bessere Wahl.
Okay. Ja, was mir aus unserem Gespräch jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist, Kennzahlen geben natürlich eine erste Orientierung. Man kann sich selber ein Bild davon machen, ne, wie solide ist meine Entscheidung oder das Unternehmen an sich. Aber eine Gewissheit geben sie einem natürlich nicht, ne? Sie helfen, die Risiken besser zu erkennen und die Erwartungen einzuordnen, ne? Was kann ich von der Aktie, was kann ich von dem Unternehmen, von dem ETF erwarten? Aber sie ersetzen halt auch, wie bei vielen Themen, kein langfristiges Agieren, ne?
Das ist vollkommen richtig. Also man muss ja immer darauf achten, alle Zahlen, die verfügbar sind, muss man halt in einen gewissen Kontext stellen. Im Branchenkontext, Wettbewerbskontext, Marktkontext, die einzelne Zahl als solche kann eine Information transportieren, aber ihre wirkliche Kraft entfaltet sie ja in der Regel erst dann, wenn man sie halt mit etwas anderem vergleicht. Und in der Hinsicht, weswegen es eigentlich überhaupt die Fundamentalanalyse gibt, ist ja so ein ganz grundsätzlicher Ansatz. Wir reden hier nicht von Aktientrading, also heute Morgen rein, heute Nachmittag wieder raus, sondern wir reden ja tatsächlich über längere Anlagehorizonte. Ne? Und da muss man einfach in der generellen Unsicherheit, die wir ja an den Kapitalmärkten haben, muss man ja trotzdem in der Lage sein, so eine Gewissheit zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, einen fundamentalen Rahmen zu schaffen, in dem man sich dann eben als Anleger und als Investor für eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Sektor oder Branche halt entsprechend bewegen kann. Und deswegen sollte man sich tatsächlich auch immer die Zeit nehmen, bevor man eben eine Anlageentscheidung trifft, zu gucken, was macht das Unternehmen, kapiere ich überhaupt, was das Unternehmen macht, weil ich muss das ja am Ende einschätzen. Ich meine, wir haben viele Hype-Aktien, aber ein Hype kann ganz schnell wieder vorbeigehen. Und diese MeToo-Mentalität, dass irgendjemand gesagt hat, jetzt müsst du in diese Aktie investieren und dann die Herde läuft los und dann sagt ein anderer, nee, jetzt müsst ihr darin und die Herde biegt ab und so und man sitzt dann plötzlich in einer Aktie drin, wo man gar nicht weiß, was man da drin wollte. Also das ist wirklich das A und O der eigenen Anlagestrategie, dass man weiß, was investiere ich, mit welchen Zahlen habe ich es hier zu tun, und mit welcher Perspektive habe ich es hier zu tun.
Okay. Ja, ich würde sagen, vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis aus der heutigen Folge, dass Fundamentalanalyse gar nicht kompliziert sein muss. Ein paar gezielte Kennzahlen reichen ja häufig auf, um bessere Entscheidungen zu treffen und eben, ja, ruhiger zu investieren.
Genau.
In der nächsten Folge wollen wir einmal darauf schauen, wie man ein Depot langfristig strukturiert. Das heißt also, ja, warum sind die einfachsten Lösungen manchmal vielleicht die besten?
Genau. Ich bringe dann ein paar Depotvorschläge mal mit.
Genau, sehr gerne. Ja, wenn euch die Folge Papa Erklär Börse gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder eine 5-Sterne-Bewertung. Und ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.